Wir sind ja immer noch bei der Frage, oder ich bin bei der Frage, jetzt habe ich mein Mikro vergessen. Wir hatten so viel zu reden in der Pause, dass ich das Mikro gar nicht mehr dran gemacht habe. Wir sind immer noch bei der Frage, gibt es Verständigungsprobleme zwischen den Adventisten und ihrem Buch? Und wenn ja, wie könnte man denn diese Verständigungsprobleme überwinden? Und ich war dabei, euch so ein bisschen zu erzählen, was mir geholfen hat. Und da möchte ich ein Stück weit weitermachen. Möchte aber hinzufügen, weil ich jetzt in der Pause darauf angesprochen wurde, dass es auch schon Vorträge gab. Anschalten noch, ne? Das wäre gut. Danke dir. Dass es wohl auch schon Vorträge gab von anderen Rednern, die auch Worte wie Eclipse of Scripture, Verfinsterung der Schrift oder Analphabetismus, biblischen Analphabetismus verwendet haben, so recht starke Vokabeln, die aber anders gefüllt haben als ich. Also ich wusste nicht, dass andere Leute diese Worte auch so verwenden und ich habe mich nicht auf sie bezogen, sondern was ich denke und will, habe ich alles euch gesagt. Und was andere denken und wollen, das mögen sie tun oder lassen. Aber versteht mich bitte so, wie ich gesagt habe und die anderen so, wie sie gesagt haben. Genau. Wir waren bei einem Bild von Sherlock Holmes, ne, oder Columbo und wie sie die Bibel lesen. Und ich glaube, dass neben dem Lesen im Zusammenhang, von dem ich ja heute Vormittag gesprochen habe, was, glaube ich, so die Grundlage ist, ja, in einen einzelnen Versen kann man nichts entdecken. Man braucht immer das große Ganze. Neben dem Lesen im Zusammenhang ist das Achten auf Details, glaube ich, eins der wirksamsten Mittel, um den Text so für sich zu entdecken. Und da möchte ich noch auf einen Punkt kommen, der auch jetzt in der Pause so mir bewusst geworden ist, in zwei Gesprächen. Wenn man anfängt, den Text genau zu lesen und wenn man versucht zu verstehen, was will denn der Autor sagen, ja, dann steht man natürlich auch in der Gefahr, Dinge falsch zu interpretieren, Dinge falsch zu sehen, Sachen ein Gewicht beizumessen, das sie vielleicht gar nicht haben oder haben sollten. Und da, glaube ich, ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass wir immer im Gespräch miteinander bleiben, dass wir die Bibel nicht für uns allein lesen und unsere Theorien uns aufbauen und uns ein System bauen, das irgendwann so wasserdicht ist, dass man von außen gar nicht mehr reinkommt, sondern dass wir immer das Gespräch mit anderen Gläubigen suchen. Ich glaube, das ist die einzige Absicherung dagegen, dass wir beim Lesen der Bibel in die falsche Richtung rennen. Ob jemand Verständigungsprobleme hat oder nicht, das können wir eigentlich immer nur gemeinsam entscheiden. Ja? Und es ist, glaube ich, eine gute Gepflogenheit, dass wenn du der Einzige bist, der irgendwas sieht oder nicht sieht, dass du dann auf den Rat deiner Brüder und Schwestern hörst. Genau. So. Ich möchte noch mal zu einem Columbo-Beispiel zurückkommen nach diesen Anmerkungen. Ja. Und eins, das uns Adventisten und unserem Buch, man könnte ja fast meinen, die Adventisten und ihr Buch, das könnte ja auch die Offenbarung sein oder Daniel, ne, so, wer weiß, was damit gemeint ist. Ich meinte die Bibel. Aber zum Buch Daniel, wo ich jetzt mal hin möchte, haben wir schon einen besonderen Bezug, ne, auch geschichtlich von unserer Entstehung her. Spielt das Buch Daniel ja eine große Rolle. Und im Buch Daniel im Kapitel 7, da ist diese Vision von den vier Tieren. Ja. Was bedeuten diese vier Tiere? Ist ja dann so eine ganz naheliegende Frage. Und es gibt ja auch im 7. Kapitel Hinweise darauf, was die bedeuten. Aber ich möchte eigentlich nochmal so zeigen, erstens auf Details achten und zweitens im Zusammenhang lesen. Ohne das, glaube ich, kann man diese Vision hier gar nicht richtig deuten. Ja. Theologen oder auch Sprachwissenschaftler gehen eigentlich davon aus, dass Worte ohne Zusammenhang überhaupt keine Bedeutung haben. Ja, also gerade bei dem Althebräisch der Bibel ist es ja so, dass wir wenig andere Vergleichstexte haben. Das heißt, die Leute haben begonnen, den Text zu lesen und haben irgendwie versucht, Sinn daraus zu machen. Und wenn ein Wort unklar war, dann hat man geguckt, wo kommt es denn noch vor? Und dann hat man überlegt, was könnte das denn bedeuten, dass das an beiden Stellen vorkommen kann oder an allen Stellen, wo es vorkommt. Ja? Also Worte haben nur im Zusammenhang Bedeutung. Das ist auch heute noch so eigentlich. Nehmt zum Beispiel mal den Satz sein oder nicht sein. Ja? Das ist hier die Frage, genau. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Was bedeutet dieser Satz? Genau, das sagt Gott. Der Satz sein oder nicht sein, den sagt aber ursprünglich ja nicht Gott, sondern Hamlet. Na, danke. genau, und Hamlet meint ihn ja so, da geht es ja so um Existenzfragen. Ne? Der ringt ja so auch ein bisschen mit dem Weiterleben und da stellt sich die Frage, sein oder nicht sein, sein ist da das Verb, ja. Man könnte diesen Satz aber ohne Zusammenhang auch völlig anders interpretieren. Man könnte zum Beispiel den Satz in folgenden Kontext, in folgenden Zusammenhang setzen. Hat er das Herz der Prinzessin erobert? Ist sie sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Steht ihr? Die gleichen Worte in einem anderen Zusammenhang haben plötzlich eine völlig andere Bedeutung. Da ist dann sein, danke, ein besitzanzeigendes Fürwort, ein Possessivpronomen, ja. Also der Zusammenhang gibt den Worten ihren Sinn. Als ich als Jugendlicher in Bayern, ja, da gab es ein Lied von Bob Marley, eigentlich so das bekannteste, das ist ja so jamaikanischer Musiker, Reggae-Musiker. Und das bekannteste Lied von ihm hieß, No Woman, No Cry. Ja. Und damals, so unter den Mitschülern, wurde das so verstanden, dass man hat irgendwie gedacht, Bob Marley sagt hier, gäbe es keine Frauen, dann gäbe es für uns Männer keinen Herzschmerz und wir müssten keine Tränen vergießen. Ja? No woman, no cry. Schaut man sich diesen Text aber im Zusammenhang an, ja, das muss man bei Bob Marley nicht, aber man kann es. Ja? Schaut man sich den Text im Zusammenhang an, dann merkt man, dass die Übersetzung, ich kann mich noch erinnern, das war so ein tiefer gelegter Golf GTI und hinten stand so drauf, Chor Weiber, Chor Gschrei. Ja? No woman, no cry. Die Übersetzung ist aber falsch, weil im Zusammenhang wird deutlich, Bob Marley konnte einfach nicht richtig Englisch und was er sagen möchte ist, nein, Mädchen, weine nicht. Ja? No woman, no cry. So, ja? Also, das, ja wirklich, lest es mal durch. Don't shed no tears, sagt er immer wieder und so. Ja? Also nur im Zusammenhang ergeben die Worte Sinn. Das wollte ich mit dieser Anekdote aus der niederbayerischen Jugendszene sagen. Worte nur im Zusammenhang. Wenn wir jetzt die Frage uns anschauen in Daniel 7, was bedeuten denn diese Vision, ja, und wo fangen wir denn da an? Dann kommt so ein Sherlock-Holmes-Moment und da bräuchte ich jetzt, Marc, Entschuldigung, jetzt habe ich dir keine Vorwarnung gegeben, da bräuchte ich dann den Beamer mal, um euch das zu zeigen. Die Columbus und Sherlock Holmes unter uns hätten nämlich, wenn sie in Kapitel 7 ankommen bei Daniel, schon entdeckt, dass da ein gewisses Muster sich abzeichnet, eine gewisse Parallelen zu erkennen sind. Ja? Und das hätte ihnen dann geholfen, dieses Rätsel zu lösen oder diese Symbole zu knacken oder wie auch immer man das nennen will. Und da möchte ich einfach mal kurz mit euch reingucken und damit zu einem Punkt überleiten, den wir neben Zusammenhang und Achten auf Details bisher noch nicht so wirklich erwähnt haben. Na? Wenn ihr mal das Buch Daniel so ganz grob überfliegt, jetzt ist es da, danke, dann seht ihr, Daniel 2 berichtet einen Traum von einem Standbild aus 4 Metallen. Daniel 3 erzählt von der Glaubenstreue von Daniels Freunden und wie Gott sie errettet hat. Daniel 4 schildert die Überheblichkeit König Nebukadnezars und Gottes Urteil über ihn. Daniel 5 schildert die Überheblichkeit König Belsazars und Gottes Urteil über ihn. Daniel 6 erzählt von Daniels Glaubenstreue und wie Gott ihn errettet hat. Und Daniel 7 berichtet von einer Vision von 4 Tieren. Wir achten ja jetzt immer auf Wiederholungen, ne? Und ich habe das ja auch schon so ein bisschen angedeutet durch das Einrücken. Aber man merkt, dass das Buch Daniel einer gewissen Struktur folgt, dass da ein Muster drin ist. Ja? Die Geschichten, wie sie angeordnet sind, Kapitel 1 ist so eine Einführung, die folgen einem gewissen Muster. Wir haben in 2 und 7 Parallelen. Wir haben eine Vision, wir haben einen Traum und darin 4 Metalle bzw. 4 Tiere. Ja? Wir haben in 3 die Glaubenstreue von Daniel, von Daniels Freunden im Feuerofen, und Daniel 6 ist die Löwengrube. Ganz parallele Geschichten. Ja, Daniel 4 und 5 ist das Urteil Gottes über Nebukadnezar und über Belsazar, auch wieder sehr parallel. Das heißt, in dem Moment, wo Sherlock Holmes in Daniel 7 ankommt, merkt er sofort, das muss zusammenhängen mit Daniel 2. Und er wird von daher die Aussage in Daniel 2, der Kopf ist Babylon, verwenden können, um die 4 Tiere einzuordnen und zu interpretieren. Ja, und das wird ihm sehr helfen. Das heißt also, hier merkt man, wie das Achten auf Details, auf Wiederholungen und das Lesen im Zusammenhang eigentlich eine Voraussetzung ist für Interpretation von auch Texten, die jetzt eben nicht so klar sind im ersten Moment, ja, die vielleicht sonst schwierig sind. Was sind das für komische Tiere? Wo fange ich denn da an? Bei wem? Und wie geht es weiter? Ja? Also da hilft es uns, über den Zusammenhang hinaus zu schauen. Und was wir mit diesem Ding, das ist sehr bekannt, also das habe jetzt nicht ich entdeckt, ja bitte, das ist Allgemeingut, könnt ihr in jedem Daniel-Kommentar nachlesen, aber ich finde es eine gute Illustration, um zu dem letzten Punkt für heute eigentlich so zu kommen, was mir geholfen hat, den Text besser zu verstehen, und das ist der Punkt der Struktur. Also die Autoren der Bibel, davon bin ich immer mehr überzeugt, waren echte Meister ihres Fachs. Das waren nicht so Bauern oder irgendwelche Handwerker, die da irgendwie halt nebenbei noch was gemacht haben, sondern es waren wirklich Leute, die wussten, was sie taten. Oder der Geist Gottes hat ihnen so geholfen. Ja? Ausgebildet, meiner Meinung nach. Ausgebildete Schreiber, die das hier so auf sehr, sehr kunstvolle Weise zu Papier gebracht haben. Und man merkt es eben daran, wie die Bücher und auch wie die einzelnen Kapitel strukturiert sind. Und ich möchte mit euch im zweiten Kapitel des Buches Daniel noch bleiben und euch einladen, lest euch mal dieses Kapitel durch und schaut mal, ob ihr da so eine Struktur hinbekommt. Und ich gebe euch einen Tipp, achtet mal auf die Szenen, so als würdet ihr einen Film schauen. Wie viele Szenen gibt es und wer kommt in diesen Szenen vor? Ja, noch nicht weiterklicken, bitte. Ja, genau. Also Daniel 2 ist euch ja bekannt, das ist der Traum von dem großen Standbild, das heißt, ihr müsst jetzt nicht im Detail alles durchlesen, sondern wir wollen nur mal gucken, wie viel Szenen haben wir denn da und wer kommt in diesen Szenen vor? Okay, vielleicht versuchen wir mal anzufangen, ja. Die erste Szene, der Film beginnt. Ja, wen sehen wir? Wir sehen Nebukadnezar. Spannenderweise wird aber sein Traum nur so ganz kurz erwähnt. Ja. Also die erste Szene ist nicht Nebukadnezar, wie er im Bett liegt, sich herumwälzt und träumt, so wie es in den Kinderbibeln von meinen Söhnen ist, ja, wo man ihn so sieht bei Nacht, sondern die erste Szene ist Nebukadnezar und die Weisen. Ja. Wenn nur kurz informiert, er hatte einen Traum, Vers 2 sind schon die Weisen da. Ja. Erste Szene, Nebukadnezar und die Weisen. Das geht dann eine ganze Weile, bleiben wir in diesem Raum, an diesem Ort, zwischen diesen Personen, bis sie halt so ihn frustriert haben, dass er den Befehl gibt, die sollen getötet werden. Ja. Dann plötzlich neue Personenkonstellationen, neue Namen werden eingeführt in Vers 14. Da machte Daniel dem Arioch, okay, nicht mehr Nebukadnezar, nicht mehr die Weisen, sondern Daniel und Arioch sind jetzt plötzlich hier im Fokus der Kamera, wenn ich es mal so ausdrücke. Ja? Und er fragt ihn und er bittet sich dann vom König, geht dann zum König hinein und er bittet sich von ihm eine Frist. Können wir mal auf die nächste Folie gehen, bitte, damit wir das schon mal so sehen? Genau. Und dann, oh, das ist auch gar nicht, ja, da fehlt ein Return. Dritte große Szene ist Daniel und seine Freunde in dem Haus, wo sie quasi gemeinsam beten. Dann wird es Nacht. Daniel bekommt die Vision und preist Gott für seine Weisheit und Kraft, dass er ihm das Geheimnis offenbart hat. Dann geht er wieder zu Ajoch hinein, ja, und es wird nochmal gesagt, wer der Ajoch ist. Und Ajoch führt ihn dann wieder zum König. Also würde man das detaillierter ausführen, wäre es immer Daniel und Ajoch und dann geht Daniel zum König. Daniel und Ajoch und dann geht Daniel zum König. Und dann kommen wir damit zur fünften Szene, Nebukadnezar und Daniel im Palast. Das ist dann so eigentlich die letzte Szene. Ja. Also es ist eigentlich relativ überschaubar gegliedert in fünf Szenen dieses Kapitel, wobei die erste und die letzte natürlich die längsten sind. Ja. Das Spannende ist ja, dass wir als Adventisten uns sehr oft auf den Traum und seine Deutung fixieren. Ja. Der Autor hat aber in der Art und Weise, wie er das geschrieben hat, den Traum und seine Deutung ans Ende gelegt, nicht ins Zentrum der Geschichte. Er hätte ja in der Nacht, in der Daniel das offenbart bekommt, die ganze Sache schon erzählen können. Ja? Aber er befasst, er beschränkt sich hier darauf, sagt, darauf wurde dem Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis geoffenbart. Ja? Das heißt, im Zentrum dieser Struktur steht nicht, dass die Offenbarung des Geheimnisses, also steht nicht die Bedeutung des Traumes, die wir ja immer in den Vordergrund rücken, sondern im Zentrum steht erstmal, dass Gott dem Daniel das Geheimnis gesagt hat. Ja? Man könnte jetzt noch eine Ebene tiefer gehen, klickst du bitte nochmal, noch mehr ins Detail gehen. Ich habe das mal versucht, so mit Farben hier zu deuten, zu markieren. So, und man hat wieder diese Struktur, die auf eine Mitte hinführt. Ja? Die Weisen Babylons können den Traum nicht erzählen und interpretieren und sollen getötet werden. Die Sterndeuter sagen zum König, kein Mensch kann das Geheimnis offenbaren, nur die Götter. Auch so eine Wiederholung. Ne? Daniel sagt dann das Gleiche. Er sagt auch, ganz vorletzter Punkt, kein Mensch kann das Geheimnis offenbaren, nur Gott. Ja? Dann haben wir die Punkte C oder C', Daniel und Ajoch. Daniel geht zum König. Daniel und seine Freunde beten zu Gott. Das Geheimnis wird offenbart. Daniel betet wieder. Ja, er lobt Gott im Gebet. Und auch hier sieht man im Zentrum des Kapitels, wenn wir mal auf Wiederholungen achten und sehen, wie sich das alles so parallel entwickelt, ja, im Zentrum steht, Gott offenbart das Geheimnis. Ja. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, den geschichtlichen Überblick zu geben dem Leser, sondern es geht, glaube ich, vielmehr darum, das zumindest hat der Autor auf den Höhepunkt seiner Struktur gepackt, es geht vielmehr darum, dem Leser zu sagen, Gott ist ein Gott, der Geheimnisse offenbaren kann. Das ist übrigens auch das Fazit, ne, das Nebukadnezar am Ende des Kapitels ja dann zieht. Ne? Euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und offenbart Geheimnisse, Vers 47. Ja. Ich glaube, man darf dieses Kapitel halt nicht darauf reduzieren, dass man weiß, da komme ich wieder zur Predigt von heute Morgen, ja, ich weiß ja, was die vier Reiche sind, ne? Die vier Metalle oder die fünf mit Europa oder was auch immer da unten, Ton und Eisen, ne? Und die zehn dann noch. Ich kenne alle Bedeutungen, deswegen ist das Buch für mich langweilig oder das Kapitel. Nein, ich glaube, wenn wir auf die Details achten, dann sehen wir, dass der Autor was ganz anderes betonen möchte. Ja? Es geht nicht so sehr um Babylon und Medo-Persien und Griechenland und Rom, sondern es geht darum, dass Gott ein Gott ist, der die Geschichte in seiner Hand hält, der Geheimnisse offenbaren kann, der Gebete erhört, wenn man so möchte. Ja? Genau. Und diese Art von Struktur, dass die Dinge sich so wiederholen, ne, dass du so ABC hast und dann CBA wieder zurück, die kommt wirklich oft vor. Im Studium habe ich drüber gelacht, wenn die Dozenten immer, das heißt ein Chiasmus vom Griechischen, das griechische X heißt ja Chi, ja, und weil das so wie so ein X so läuft, ne, so zack, zack, nennen die das Chiasmus. Ich habe immer gelacht, weil ich gesagt habe, ja, die lesen sich überall einen Chiasmus rein, wenn sie es brauchen. Aber inzwischen muss ich anerkennen, an vielen Stellen haben die biblischen Autoren wirklich das so geschrieben. Ja? Fragt mich nicht, warum. Aber die haben das bewusst komponiert, kann man schon fast sagen. Ja? Und ich glaube, dass sie damit eben unsere Aufmerksamkeit auf das lenken wollen, was ihnen wichtig war. Und dass man da eben Dinge erkennen kann, die man vielleicht sonst manchmal übersieht. Aber nicht alle Texte sind so strukturiert. Ein Text, der anders strukturiert ist, ist der Schöpfungsbericht. Und eigentlich wollte ich euch den austeilen, aber ihr seht so ein bisschen müde aus. Ich weiß nicht, ob ich das noch antue. Ne? Seid ihr noch fit? Die Friedegund ist fit, dann kriegt ihr noch einen Zettel. Also ich bin nicht schuld, die Friedegund war es. Genau. Das ist einfach der Schöpfungsbericht, aber ich gebe ihn euch wieder zum Malen. Wenn ihr nicht malen mögt, dann braucht ihr keinen Zettel nehmen. Aber in der Bibel schmiert man ja eigentlich nicht so rum. Aber ich sage es euch, das erste Kapitel der Bibel ist eine Wiederholungsorgie. Ja? Also wenn das erste Kapitel den Ton angibt für den Rest des Buches, dann müssen wir uns auf was gefasst machen. Die Aufgabe ist die gleiche wie vorher. Lest euch das durch und streicht euch an, was sich wiederholt. Ja? Den Schöpfungsbericht. Und ich glaube, wir werden erstaunt sein. Da ist ja wirklich eine Menge, die sich wiederholt. Habt ihr irgendwelche Wörter oder Sätze, die euch aufgefallen sind? Und, ja, und ist sehr oft. Hast du alle angestrichen? Gut. Wie bitte? Was war da? Und Gott sprach. Wunderbar, genau. Und Gott sprach. So fangen die Tage immer an, ne? Und Gott, wie bitte? Und wenn Gott spricht, dann geschieht es. Ja, sehr gut, das kommt auch. Und es geschah so. Sonst noch was? Abend und Morgen, der so und so vielte Tag. Ja. Wie bitte? Und Gott sah, dass es gut war. Okay. Mhm. Sonst noch was? Okay, Gott nannte, ja. Ja, da hinten. Am Sabbat, ne? Ja. Ja, Steigerung, ne? Auf jeden Fall. Er segnete, ja, genau. Ja. Mhm. Seid fruchtbar und mehrt euch aber Tieren und Menschen. Ne? Ja, genau. Mhm. Also im Grunde haben wir so, vielleicht kannst du mal, Marc, diese Textfolie, ja, also ich habe mal versucht, so ein bisschen. Also ihr seht, mit diesem und Gott sprach, ja, damit fängt der Tag an und mit Abend und Morgen endet der jeweilige Textabschnitt so, ne? Genau, das haben wir also sechsmal. Ja, Gott spricht öfter, weil manchmal da zum Beispiel in Vers 9 und 10 spricht er jetzt mehrmals in einem Tag, aber grundsätzlich beginnt jeder Tag mit und Gott sprach und der Schöpfungsabschnitt dann wird beendet mit es wurde Abend und Morgen. Ja? Und so haben wir eigentlich eine Sechsergliederung. Abend und Morgen kommt sechsmal vor. Genau. Dann was da auch noch markiert ist, ich weiß nicht, ich habe gleich noch eine Folie, wo es übersichtlicher ist. Ja? Also was vielleicht gehst du noch mal ein bisschen hoch. Genau. Ja, richtig. Genau. Richtig, ja. Und das Spannende, finde ich, ist, dass er das nur an den ersten drei Tagen tut. Ja. Das heißt also, wir haben eine Sechser-Unterteilung, die ist offensichtlich, die kann man gar nicht übersehen, ja, die steht ja wirklich so drin. Wir haben aber innerhalb dieser Sechser-Unterteilung zumindest mal ein erstes Indiz, dass wir vielleicht zwei Dreierblöcke haben, ne? Nämlich das Indiz ist, an den ersten drei Tagen benennt er, an den letzten drei Tagen benennt er nicht mehr. Jetzt gibt es noch weitere Indizien, ja. Und zwar gibt es Worte, die kommen am ersten Tag vor, nämlich Licht, Tag, Finsternis und Nacht. Die kommen auch am vierten Tag vor. Da unten sieht man es noch so ein bisschen, ja. Tag, Nacht, Licht, Finsternis. Also Tag 1 und 4 haben die gleichen Begriffe, die wiederholen sich. Am Tag 2 kommen im Blau die Wasser vor, das kann man nicht so gut erkennen. Ja. Die kommen auch am dritten Tag kurz vor, aber nur eigentlich als Abgrenzung zum Land. Ja. Aber gemacht wird etwas am Tag 2 und am Tag 5, wenn du runtergehst. Da kommt das Wasser auch nochmal vor, nämlich mit den Fischen. Ja. Nicht so weit. Genau, und dann am Tag 3, wenn du noch mal ein bisschen hochgehst, dann siehst du, seht ihr hier in Grau, Grün, was auch immer, das Gras, das Kraut, das Samen hervorbringt und die Fruchtbäume. Auch das haben wir dann am 6. Tag, jetzt musst du wieder runter, noch weiter, da. Das Kraut, die Bäume mit der Baumfrucht, das grüne Kraut und das samentragende Kraut. Ja, das sind im Hebräischen dieselben Begriffe. Das heißt, und jetzt bitte in die PowerPoint rüberwechseln. Genau, nächste Folie. Das heißt, es ergibt sich folgende Gliederung und die ist jetzt anders als das, was wir bisher gesehen haben. Am ersten Tag schafft Gott das Licht, am zweiten Tag schafft er Himmel und Wasser, am dritten Tag schafft er Land und Pflanzen, am vierten Tag, und jetzt kommt diese Untergliederung, ja, die ersten drei Tage benennt er, die nächsten drei nicht, schafft er Sonne, Mond und Sterne, was ja durchaus was mit Licht zu tun hat, deswegen auch die Wiederholung der Begriffe. Am fünften Tag schafft er Vögel und Fische, die natürlich zu Himmel und Wasser ganz gut passen, ja, weil sie da drin leben. Und am sechsten Tag schafft er Tiere und Menschen, die das Land bevölkern und die Pflanzen essen. Es sieht also nach einer Parallelstruktur, so nennt man das aus. Ja. Und das Spannende ist, dass diese Zweiteilung des Schöpfungsberichts genau die zwei, sage ich mal, Probleme beseitigt, die im ersten Vers genannt werden. Da heißt es nämlich, die Erde war Tohu Wavohu. Wüst und leer, sagen die deutschen Übersetzungen wörtlich, ungeformt und ungefüllt. Nächste Folie bitte. Ja. Also die Erde ist ungeformt, am ersten Tag formt Gott das Ganze und in den ersten drei Tagen und in den nächsten Tagen füllt er, ja. Der Bereich des Lichts wird zugewiesen, Sonne, Mond und Sterne. Der Bereich Himmel und Wasser wird gefüllt mit Vögeln und Fischen. Der Bereich Land und Pflanzen wird gefüllt mit Tieren und Menschen. Und der Sabbat, das finde ich das Spannende, passt nicht rein. Nächste Folie, da ist er schon, ja genau. Der Sabbat steht also auch von der Struktur her ganz außerhalb von all dem. Und wenn Leute sagen, der Mensch ist die Krone der Schöpfung, dann muss man, wenn man die Struktur von 1. Mose 1 kennt, sagen, nein. Ich meine, schau dir das an. Was ist die Krone der Schöpfung? Der Sabbat. Ja? Die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch, das ist die Krone der Schöpfung. Nicht der Mensch als höchstes Geschöpf, sondern erst der heilige Ruhetag ist die Krone der Schöpfung. Und der Sabbat erfüllt auch keine Funktion in diesem ganzen Schöpfungsding. Ja? Weder formen noch füllen. Der Sabbat gehört nicht dazu. Der Sabbat wird rein von der Struktur her total herausgehoben. Der hat also eine absolute Sonderstellung, die ihm der Autor da durch die Art und Weise, wie er es geschrieben hat, zuweist. Ja? Man könnte natürlich jetzt noch viel mehr Zeit hier verbringen mit diesem Text, und darüber sprechen, wie eigentlich, ich meine, wir fangen an zu lesen in diesem Buch, in unserem Buch, und das Erste, was wir sehen, ist dieses haargenau komponierte Gedicht fast, muss man sagen, ja. Also so wie das jedes Wort eigentlich fast schon seinen Platz hat und verweist auf eine andere Stelle, das sagt ja nicht nur etwas darüber aus, wie die Bibel geschrieben ist und was uns in diesem Buch noch erwarten wird, sondern auch über den Gott, der da am Werk ist, ja. Und über die große Frage, ich weiß nicht, ob ihr so, ist das Universum freundlich oder feindlich? Ist alles Zufall oder gibt es ein System? Ja? Ich glaube, allein die Art und Weise, wie der Text geschrieben ist, zeigt schon, welche Antwort die Bibel darauf gibt. Ja? die Schöpfung ist ein Kunstwerk. Kein Ergebnis von Zufall, sondern von genauem Design. Ja? Und auch wir als Menschen sind Kunstwerke. Das geht auch aus der Art und Weise hervor, wie der Text geschrieben ist. Aber ich finde, für mich am stärksten ist einfach für die Sabbattheologie die Auswirkungen. Also ich habe das deswegen noch so reingequetscht, obwohl die Zeit knapp ist, weil das die zweite Art von Struktur ist, die man oft findet. Ja, man hat diese chiastische Struktur, die so auf ein Zentrum zuläuft, und man hat so eine Parallelstruktur, wo quasi 1 und 4, 2 und 5, 3 und 6 parallel zueinander sind. Genau. Danke für den Beamer, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Der scheint mich so ein bisschen an. Damit bin ich soweit mal am Ende für heute. Wenn euch das interessiert, weiter. Wir arbeiten auch an einem Videokurs beim Bibelstudieninstitut, wo wir versuchen, da reinzugehen und das noch anschaulicher zu erklären mit Bildern und Videoclips, und wo wir dann auch Übungsaufgaben haben für die Teilnehmer. Der ist eigentlich so weit abgedreht, der Kurs. Es fehlt nur noch die Internetprogrammierung. Sobald die abgeschlossen ist, wird dieser Kurs verfügbar sein. Genau. Ich hoffe, dass das für euch so ein bisschen nachvollziehbar wurde, wie ich für mich versuche, die Verständigungsprobleme mit dem Wort Gottes aufzuheben, indem ich den Text versuche, als Text ernst zu nehmen und ihn nicht reduziere auf ein Andachtsbuch oder auf ein Lehrbuch des Glaubens, sondern auf die Details achte, den Zusammenhang lese und die Art und Weise, wie der Autor, wenn ihr euch an das Bild vom Tuch erinnert, wie der Autor das, was er sagen will, dargestellt hat, ja, um so zu verstehen, was die Bibel wirklich sagen will. Genau. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, und wir haben jetzt noch Zeit für Fragen und Diskussionen. Genau.